D-Radio Wissen. Update.
Demonstranten rufen in der ostukrainischen Stadt Lugansk nach einem Referendum wie auf der Krim. Sie wollen darüber abstimmen, ob die Region der Russischen Föderation angehören soll. Auch in anderen Städten der Ostukraine bleibt die Lage instabil. In Donetsk riefen pro-russische Demonstranten eine Republik aus. In Charkow wollen die Aktivisten ein Zeltlager aufbauen. Nachdem gestern mehrere öffentliche Gebäude in den ostukrainischen Städten von pro-russischen Kräften erstürmt worden waren, bleibt die Lage auch heute angespannt. Mehr dazu jetzt im Top-Thema im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
Offenbar spitzt sich die Lage in der Ostukraine weiter zu. Die ukrainische Regierung fürchtet eine russische Invasion, auch weil viele Demonstranten in der Ostukraine Russland aufgerufen haben, sie militärisch zu unterstützen. Die EU und die Bundesregierung äußerten sich besorgt. Regierungssprecher Steffen Seibert drohte Russland mit einer weiteren Sanktionsstufe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagte aber, es sei noch zu früh, über weitere Russland-Sanktionen zu sprechen.
Im Augenblick haben wir keine Sanktionsrunde vor uns, sondern die schwierigere Aufgabe, der Ukraine auf einen Weg zu helfen, bei dem sie in der Zukunft aus eigener Kraft lebensfähig ist.
Denn die Ukraine ist seit den Aufständen in Kiew und dem Sturz von Ex-Ministerpräsident Viktor Janukowitsch geschwächt. Die Wirtschaft liegt am Boden, hohe Energierechnungen aus Russland belasten den Staatshaushalt. Und militärisch ist das Land dem großen Nachbarn Russland unterlegen. Der ukrainische Übergangsregierungschef Arseniy Jazenjuk ruft denn auch seine Bürger im ukrainischen Fernsehen auf, die Situation nicht eskalieren zu lassen.
Ich appelliere an die Bevölkerung und die Führungselite im Osten der Ukraine. Unsere Verantwortung ist es, die Einheit des Landes aufrechtzuerhalten. Ich bin sicher, niemand will Untertan des Nachbarlandes werden. Wir haben unser eigenes Land und wollen es erhalten.
Jazenjuk macht Russland für die aktuellen Unruhen verantwortlich. Das Nachbarland verlangt von der Ukraine eine Verfassungsänderung hin zu einem föderalen Staat, in dem einzelne Regionen weitgehende Autonomie erhalten sollen. Das lehnt die Ukraine aber ab. Sorge bereitet der ukrainischen Regierung auch die russische Armee, die sich nicht, wie versprochen, von der ostukrainischen Grenze zurückgezogen hat. Rund 30.000 Mann stehen nach ukrainischen Angaben vor der Staatsgrenze bereit. Auch im Süden der Ukraine ist die Lage angespannt. Dort blicken viele besorgt nach Transnistrien, einer Region des Nachbarlandes Moldawien, die vor mehr als 20 Jahren ihre Unabhängigkeit proklamiert hat. Völkerrechtlich aber immer noch zu Moldawien gehört. Ein Lokalpolitiker aus Odessa an der Schwarzmeerküste erklärt.
Wir leben nicht in Angst, aber doch mit dem Wissen, dass von Transnistrien eine gewisse Gefahr ausgeht. In Transnistrien ist die 14. russische Armee stationiert, die sich zwar als Friedenstruppe bezeichnet, tatsächlich aber den Sonderstatus von Transnistrien aufrechterhält. Wenn diese 14. Armee den entsprechenden Befehl bekommt, kann sie in wenigen Stunden hier sein.
Aber es gibt eben auch die andere Seite, die Seite der pro-russischen Demonstranten. Sie meinen, in Kiew seien ukrainische Nationalisten an der Macht, die ethnische Russen wie sie unterdrücken würden.
Wir sind gegen diese Bande in Kiew. Wir sind gegen Faschismus. Wir wollen die Zollunion mit Russland. Aber die Regierung in Kiew hört nicht auf uns und die Europäische Union auch nicht. Die sollen mal hierher kommen und hören, was wir zu sagen haben. Aber die hören nur auf die Leute in Kiew. Unsere Hauptforderungen sind keinen Beitritt zur Europäischen Union, keine Annäherung an die NATO, keine Kämpfe. Wir wollen, dass unsere Kinder in Frieden leben.
Die Demonstranten rufen Russland um Hilfe. Und Russland? Die Regierung in Moskau hatte schon im Zuge der Krim-Krise mitgeteilt, dass sie ihre Bürger zur Not auch militärisch schützen werde.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die Lage im Osten der Ukraine ist auch Thema im Netz. Auf Twitter spekuliert Antonie Rosa, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Putin die Krim-Nummer genauso in Charkiw, Donetsk, etc. durchzieht. Dirk Emmerich meint, Krim-Szenario als Vorlage für Donetsk. Ja, in Abwandlung. Zerbröselung der Ukraine, so sieht der Putin-Plan einer Föderalisierung aus. Monocle twittert, wann holt sich Putin die Ostukraine? Ich kann keine Gegenstrategie des Westens erkennen. Und Mark Ashman witzelt, ich hätte heute auch Lust, eine neue Republik auszurufen. Sonst noch wer? Auf tagesschau.de fragt YouSenfTube, wo bleiben eigentlich die Berichte der OSZE-Beobachter? Und mal reflektieren kritisiert die Berichterstattung der Medien. Interessant ist, dass zu diesem Thema immer nur der Standpunkt der Kiewer Umsturzregierung in den Medien berichtet wird. Dabei ist diese Regierung selbst durch Gewalt an die Macht gekommen. Roastbeef sieht das bei Spiegel Online anders. Die radikalen Demonstranten sind alle aus Russland rübergekommen. Das kam schon wochenlang in den Nachrichten. Jetzt versucht man es als einen Volksaufstand zu verkaufen. Peter0PF9 fragt, wer sind denn nun hier wieder die Guten?
Was sonst noch wichtig war?
Nach dem Diebstahl von 18 Millionen E-Mail-Adressen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, Details veröffentlicht. BSI-Chef Michael Hange sagte auf einer Pressekonferenz:
Mit den gestohlenen Daten versuchten Cyberkriminelle mithilfe eines Botnetzes, sich durch E-Mail-Accounts einzuloggen und diese für den Versand von Spam zu missbrauchen. Auch andere Missbrauchsmöglichkeiten können nicht ausgeschlossen werden. Das Botnetz ist noch im Betrieb, die gestohlenen Identitäten werden aktiv genutzt.
Seit dem Morgen werden die Besitzer von rund 3 Millionen betroffenen deutschen E-Mail-Adressen von ihren Providern informiert. Wer eine eigene E-Mail-Domain oder eine internationale E-Mail-Adresse hat, kann diese im Internet auf der BSI-Homepage prüfen lassen. BSI-Chef Hange warnte noch einmal, dass Datenklau im Internet gang und gäbe ist.
Es ist der zweite Fall von großflächigem Identitätsdiebstahl innerhalb weniger Monate. Solche Fälle sind in ihrer Dimension in der Tat außergewöhnlich. Identitätsdiebstahl ist aber ein alltägliches Phänomen. Jeden Tag werden tausende digitale Identitäten gestohlen und für kriminelle Zwecke missbraucht.
In Ungarn regiert auch weiterhin Ministerpräsident Viktor Orbán. Sein rechtsnationaler Bürgerbund Fidesz hat die Parlamentswahl mit voraussichtlich 44,5% der Stimmen klar gewonnen. Nachdem inzwischen fast alle Stimmen ausgezählt sind, sieht es so aus, als hätten Fidesz und sein kleinerer Koalitionspartner, die Christdemokraten, wieder eine Zweidrittelmehrheit im Parlament erhalten. Damit könnten sie weiter im Alleingang die Verfassung ändern. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, kritisierte, dass die Opposition bei der Wahl systematisch benachteiligt worden sei. Die Regierungspartei Fidesz habe von einer parteiischen Medienberichterstattung und einer verschwommenen Trennung zwischen Partei und Staat profitiert. Orbán regiert Ungarn seit 2010. Seine Politik ist in der EU umstritten, zum Beispiel weil er die Pressefreiheit und die Macht der Justiz eingeschränkt hat. In Indien wird seit heute früh ein neues Parlament gewählt. Insgesamt sind 814 Millionen Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Die Abstimmung gilt als größte Wahl der Welt. Wegen der hohen Zahl der Stimmberechtigten findet sie an 9 Tagen statt und dauert insgesamt knapp 6 Wochen. Die ersten Wahllokale öffneten heute in den nordöstlichen Bundesstaaten Assam und Tripura. Sandra Petersmann berichtet.
Die Dimension ist einfach unglaublich. Es gibt fast 1 Million Wahllokale und fast 2 Millionen elektronische Wahlmaschinen. Mal werden sie auf Kamelen in Wüstendörfer transportiert und mal mit dem Helikopter in Bergdörfer geflogen. Über 11 Millionen Wahlhelfer und Sicherheitskräfte sollen für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Es heißt, dass nur die Präsidentschaftswahl in den USA noch teurer ist als die indische Parlamentswahl.
Umfragen sehen die größte Oppositionspartei, die hindu-nationalistische BJP, vorn. Die regierende Kongresspartei könnte mehr als die Hälfte ihrer Sitze verlieren. Schwerpunkt im Wahlkampf war neben dem Thema Korruption der Rückgang des Wirtschaftswachstums in Indien. Im Indischen Ozean wird weiter nach dem verschwundenen Flugzeug aus Malaysia gesucht. Inzwischen gibt es laut dem australischen Suchteam eine vielversprechende Spur. 2 Schiffe hatten Signale aufgefangen, die typisch für Flugschreiber sind. Udo Schmidt berichtet.
Es ist vielleicht die letzte Spur, die heute verfolgt wird. Denn heute wird die Blackbox wahrscheinlich aufhören zu senden. Die Batterie dürfte leer sein. Dann wird es schwer bis unmöglich, das Flugzeugwrack jemals auf dem mehrere tausend Meter tiefen Meeresboden zu finden.
Das Flugzeug war am 8. März mit 239 Menschen an Bord verschwunden. Es ist wahrscheinlich ins Meer gestürzt. Die Ursache ist aber unklar. Darüber könnte der Flugschreiber Auskunft geben.
Und sonst in der Welt?
Es war der größte Völkermord in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor fast 20 Jahren wurden in der bosnischen Stadt Srebrenica etwa 8000 muslimische Männer und Jungen ermordet. Jetzt haben Angehörige der Opfer den niederländischen Staat auf Schadenersatz verklagt. Die Anwälte erklärten vor dem Zivilgericht in Den Haag, die Regierung habe ihre UNO-Soldaten, die damals in Bosnien stationiert waren, in Sicherheit bringen wollen, statt den Völkermord zu verhindern. Im Juli 1995 hatten serbische Einheiten während des Bosnienkrieges in der UNO-Schutzzone Srebrenica tausende Muslime ermordet. Die niederländischen UNO-Soldaten hatten das Gebiet vorher verlassen und griffen nicht ein. Die niederländische Regierung erklärte heute vor Gericht, sie habe keine Befehlsgewalt über die Truppen der Vereinten Nationen gehabt. In den USA ist eine Studentenparty außer Kontrolle geraten und in Gewalt umgeschlagen. Mindestens 44 Menschen wurden verletzt. Die Polizei von Santa Barbara in Kalifornien meldete 100 Festnahmen. Die Studenten feierten den Start der Semesterferien. Zu der Spring Break Party der Universität von Santa Barbara waren etwa 15.000 Menschen gekommen. Die Situation eskalierte, als die Polizei wegen eines kleineren Vorfalls gerufen wurde. Einer der Beamten wurde bei dem Einsatz attackiert und rief daraufhin Verstärkung. Danach geriet die Lage außer Kontrolle. Nach Polizeiangaben bewarfen Partygäste die Beamten mit Steinen, Ziegeln und Flaschen. Außerdem wurden Verkehrsschilder herausgerissen, Feuer gelegt und Polizeiautos beschädigt. Die Beamten setzten Tränengas und Gummigeschosse ein. Die Situation beruhigte sich erst nach mehreren Stunden. Australien hat eine bisher einzigartige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Japan vereinbart. Die beiden Länder haben sich nach jahrelangen Verhandlungen auf ein Freihandelsabkommen geeinigt. Das ist deshalb so besonders, weil Japan seinen Agrarmarkt bis jetzt strikt gegen ausländische Konkurrenz abgeschottet hat. Die Regierung in Tokio ist inzwischen aber bereit, ihre Zölle von knapp 40% auf australisches Rindfleisch in den nächsten Jahren schrittweise zu senken. Australien will im Gegenzug die Einfuhrsteuer von 5% auf japanische Autos abschaffen. Japan ist nach China der zweitgrößte Handelspartner Australiens. Das Freihandelsabkommen zwischen den beiden Ländern soll nächstes Jahr in Kraft treten.
Wissensnachrichten.
In den Wissensnachrichten ging es heute um Lerchen und Eulen. Aber nicht um die Vögel, sondern um Menschen, die so genannt werden, nämlich um Früh- oder Spätaufsteher. Forscher der Universität Chicago wollten herausfinden, wie sich das auf die Persönlichkeit auswirkt, also ob jemand eine frühe Lerche oder eine Nachteule ist. Bei mir ist jetzt Raphael Krämer von den Wissensnachrichten und er hat mir schon verraten, Nachteulen leben wilder. Raphael, das will ich jetzt genauer wissen.
Ja, sagen wir es mal so, die Voraussetzungen sind ja eh schon mal anders. Also wer morgens um 5 joggen geht, lebt sicher anders als jemand, der nach Mitternacht noch in der Kneipe hängt. Der Nachtaktive ist tatsächlich nach den Ergebnissen der Forscher öfter ein Single und seltener in einer festen Partnerschaft. Und er ist risikobereiter als der Frühaufsteher. Die Lerche ist im Vergleich zur Nachteule wohl abends viel zu müde, um auszugehen und damit möglicherweise auch zu müde, um fremd zu gehen. Dafür ist der Frühaufsteher-Typ aber wiederum öfter in einer festen Beziehung.
Und wie fanden die Wissenschaftler dann heraus, was Früh- und Spätaufsteher für ein Leben führen?
Ja, die Forscher haben Tests gemacht mit 500 Studenten. Die wurden unter anderem über ihre Schlafgewohnheiten und Beziehungen befragt. Unter anderem wurde auch der Pegel des Stresshormons Cortisol gemessen. Die Cortisolwerte waren bei den Nachteulen deutlich höher als bei den Lerchen. Die Wissenschaftler schließen daraus, die Nachteule ist nicht nur abends häufiger unterwegs, sondern auch zu mehr bereit als der Typ Lerche. Die Forscher gehen sogar so weit zu sagen, Früh- oder Spätaufsteher sein ist nicht nur ein Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine Paarungsstrategie.
Aha. Außer der Paarung war in den Wissensnachrichten aber auch der Klimawandel Thema. Und zwar, wie sich der auf Pflanzen auswirkt. Was steckt denn da dahinter?
Ja, und zwar macht zu viel CO2 in der Luft wohl auch Getreide schlechter. In einer Studie ist untersucht worden, wie sich die Menge an Kohlendioxid in der Luft auf Weizen auswirkt. Das Ergebnis ist, je mehr CO2 es gibt, desto schlechter kann eine Weizenpflanze Proteine bilden. Das ist nicht nur für das Getreide nicht gut, sondern auch für unsere Ernährung, weil es dann weniger Eiweiße für uns gibt. Außerdem sorgen die Proteine im Getreide überhaupt erst dafür, dass wir Brot und Brötchen backen können. Eiweiß funktioniert im Mehl nämlich wie ein Klebstoff, der alles zusammenhält.
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat heute Zahlen vorgelegt, wie es um junge Menschen und Alkohol steht. Raphael, was ist denn da das Fazit?
Ja, da geht's in zwei Richtungen. Zum einen ist die Zahl derjenigen weiter hoch, die bis zum Vollrausch trinken. Fast jeder Sechste zwischen 12 und 17 Jahren betrinkt sich einmal im Monat. Gleichzeitig gibt es aber auch mehr Jugendliche, die komplett zu Alkohol Nein sagen. Fast jeder Dritte hat angegeben, überhaupt nicht zu trinken. Vor 10 Jahren waren das noch deutlich weniger. Es ist im letzten Jahr aber auch wieder 26.000 2000-mal vorgekommen, dass Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus mussten. Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler will deshalb weiter aufklären. Sie hält aber nichts von Vorschlägen, zum Beispiel Alkohol teurer zu machen.
Wetter.
Heute Nacht breiten sich von Westen her Schauer und auch Gewitter aus. Die Temperaturen sinken auf 13 Grad an Rhein und Main. Am Alpenrand geht es sogar runter bis auf 6 Grad. Morgen gibt es dann viele Wolken und es wird oft wieder nass. Stellenweise muss mit Gewittern gerechnet werden. Am längsten trocken bleibt es morgen im Südwesten Deutschlands. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 20 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.